es geht ja um Demokratie und mein Thema ist heute, wo sie eigentlich herkommt. Deswegen sage ich erstmal willkommen in der Antike, da kommt sie nämlich her. Und das ist insofern ganz gut, dass wir nicht allgemein jetzt fragen müssen, was ist eigentlich Demokratie? Weil heute bräuchte man dafür schon ein dickes Lexikon, um sich da einen Überblick zu verschaffen. Und man kann sich's kaum merken. Da, wo wir jetzt hin müssen, ist es wirklich sehr einfach. Um 500, wenn diese Demokratie im alten Athen entsteht, ist es wirklich ein Basisrezept. Einfach, gelingt immer, hat nur nicht jedem geschmeckt. Und zwar die Bürger einer Polis dürfen alle in die Volksversammlung und dort in der Volksversammlung wird schlicht über absolut alles abgestimmt. One man, one vote. Fertig. Das ist das ganze Rezept. Jetzt Moment. Moment. One man, habe ich gesagt. Das ist ganz wörtlich zu nehmen. One woman, habe ich nicht gesagt. Es ist tatsächlich so, Frauen hatten kein Wahlrecht, also auch die Frauen der Vollbürger hatten keines. Die Fremden, Athen hatte fast genauso viele Fremde bei sich wohnen wie Vollbürger, die hatten auch kein Wahlrecht. Und die Athener haben da sehr eifersüchtig drauf geachtet, dass da auch keiner nachrutscht. Und Sklaven, die sie natürlich hatten, das war in der Antike sogar eine Diskussion, ob die überhaupt volle Menschen seien, die hatten auch kein Stimmrecht. Gut, Demokratie erfinden, wie geht es eigentlich? Ich meine, wenn wir uns überlegen, im Kreuzworträtsel hat noch nie jemand nach dem Erfinder der Demokratie gefragt, so einen kennen wir nicht, das ist auch kein Zufall, weil die Demokratie natürlich über viele Krisen, über lange Phasen und viele Ereignisse entstanden ist, die werde ich jetzt natürlich nicht alle irgendwie 250 Jahre griechische Geschichte Revue passieren lassen. Mir kommt es jetzt darauf an, dass ich einen Eindruck davon vermittle, wie die Leute gedacht haben. Was waren ihre Werthaltungen? Wo sind sie gestartet und wo sind sie hingekommen? Dazu möchte ich jetzt als erstes mal sozusagen Bild Nummer 1 zeigen. Das ist sie noch nicht. Da gehe ich jetzt erstmal. Der hier, um es erstmal ganz kurz zu machen, ist der ein Demokrat? Einfache Antwort: Nein, der ist keiner. Jetzt Achtung, ist der ein Demokrat? Ja. Der ist einer. Also, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Der offensichtlichste Unterschied ist nicht, dass der Kopf fehlt, das ist in der Archäologie generell zu vernachlässigen. Der Unterschied ist der Knick in der Hüfte. Also, machen Hüftknicke demokratisch. Ganz so einfach ist es vielleicht nicht, aber so viel sei jetzt schon verraten. Hüftknicks und Demokratie tauchen ungefähr gleichzeitig auf. Und was das doch miteinander zu tun hat, werden wir in ein paar Minuten sehen. Zwischen ungefähr 700 und 500, 450 vor Christus, so in diesen rund 250 Jahren, ist die Phase der griechischen Geschichte, in der sich so langsam die Demokratie rausentwickelt, als allererste Demokratie der Weltgeschichte. Das war für die Griechen damals ein genauso großes Erstaunen, wie für uns es heute eine nackte Selbstverständlichkeit ist, dass es sowas wie Demokratie gibt. Für die Griechen war es so ungewöhnlich, dass sie nicht mal einen Namen für die nächsten Jahrzehnte für dieses Modell hatten. Demokratie taucht spät auf, dann erst als Schimpfwort von den anderen gegen die Demokraten. Haben sich gedacht, wenn man sagt, das ist ja Demokratie, es ist ja Volksherrschaft, dass die Leute dann sagen, das stimmt, das geht überhaupt nicht. Aber da haben dann die Demokraten inzwischen schon gesagt, sehr gut, das nehmen wir. Und dieser Begriff ist uns sozusagen als ursprüngliches Schimpfwort geblieben. Dass die Demokratie so ungewöhnlich war, ist kein Zufall. Die Griechen sind in der Antike natürlich nicht die erste Hochkultur. Wir haben viel früher, 1000 bis 2000 Jahre vorher, die alten Ägypter. Wir haben die orientalischen Großreiche, Zweistromland, Levante, Anatolien. Überall gibt es natürlich große Kulturen und Herrschaftsbildungen vorher und natürlich keine einzige eine Demokratie. Das braucht einen nicht zu erstaunen. Diese Kulturen, diese Kulturbildungen funktionieren alle so, dass man Macht zusammenballt, nicht, dass man Macht verteilt. Also wenn ich meinem Nachbarn lästig werden will, dann muss ich Möglichkeiten zusammenballen. Dann könnte ich versuchen, sein Chef zu werden. Aber nicht dadurch, dass ich versuche zu verstehen, was ist meine Macht und dann teile ich sie möglichst weit und breit auseinander. Hatten die Griechen da was anderes irgendwann im Sinn? Auch das werden wir gleich sehen. Ich gehe nochmal auf den Mann von vorhin, jetzt in einer leicht anderen Ansicht. Der steht in der Münchner Glyptothek. Wenn wir den jetzt mal anschauen, das ist der Nichtdemokrat. An dem ist alles Muskel, eine Ansammlung von Muskelpaketen. Hier, auch die wenige Grafik, die man sieht, ist eigentlich nur dazu da, Oberschenkelmuskel von dem Muskel hier hinten, dem Gegenmuskel zu unterscheiden. Das Gesäß ist ein einziges Muskelpaket. Unterarme, Oberarme sind alles Muskeln. Wenn wir ihn noch mal im Gesicht sehen könnten, würden wir sehen, dass er sogar grinst. Also sozusagen sogar das Gesicht selbst ist eine Muskelanspannung. Dieser Mann ist im Grunde A, ein Kraftpaket und B, einer, der sozusagen ständig auf dem Sprung ist. Der ist sozusagen immer unter höchster Anspannung seiner Muskelkraft. Dieser Typus von Männerbildern entsteht in der Zeit, in der auch der griechische Stadtstaat, die Polis, entsteht. Und das ist ungefähr auch die Zeit, in der die Griechen wieder lernen zu schreiben, das Buchstabenalphabet finden. Und für uns ist das fassbar, weil jetzt die homerischen Epen aufgeschrieben werden. Ilias und Odyssee. Das sind zwei Epen, in denen es permanent darum geht, dass Einzelkämpfer gegeneinander antreten und der eine versucht, den anderen platt zu machen. Das ist die Ilias. In der Odyssee wird es etwas schwieriger, aber nur deswegen, weil der Einzelkämpfer da selbst mal der Schwächere ist und er muss sich ständig was ausdenken, wie er seinen traditionellen Vorteil, der ihm jetzt fehlt, ausgleichen kann. Aber es geht immer darum, um einen Vers, der taucht bei Homer auch öfter auf, immer der Erste zu sein und den anderen weit überlegen. Das ist sozusagen die Handlungsethik Homers. Sieger sein. Es geht um Goldmedaillen. Silbermedaillen entfallen, weil wenn ich verloren habe, bin ich tot. Diese Ethik der Goldmedaillen ist die Ethik des Adels in Griechenland. Man muss dazu wissen, das ist der Startpunkt, von dem alle Griechen aus starten. Das ist praktisch deren Art zu denken. Jede andere Autorität in der Polis ist super schwach. Priester und so weiter, wo in anderen Kulturen man sagt, der Priester, der hat einen direkten Draht zur Gottheit und so weiter, der sagt schon, was zu tun ist, ist in Griechenland vollkommen uninteressant. Es gibt auch keine heiligen Bücher, Mythen sind veränderbar, ist eine Dichtersache. Also da entfällt jede Autorität. Die Autorität ist also in der Gemeinschaft schwach und der Einzelne träumt von großer Stärke. Wenn wir jetzt mal überlegen, das hier war sozusagen ein Typos. Ich zeige nur noch mal, weil wir hier nur den Münchner gesehen haben, der kann zum Beispiel der Kroisos von Athen, der steht im Athener Nationalmuseum, ist derselbe Typ. Und hier einmal praktisch zum Vergleich, Größenvergleich, wie groß die sein konnten, die fanden sich echt super. Also hier der Kleine, da der Große, das ist sozusagen die Ethik, von der aus wir starten. Interessant, die sind alle gleich. Ja, die starten alle mit gleichen Ambitionen und Gleichheit ist natürlich schon ein Trend, den wir auf dem Weg zur Demokratie brauchen, aber das ist natürlich keine Gleichheit als Voraussetzung für ein Miteinander, sondern das ist die Gleichheit an der Startlinie, bevor es zum Wettkampf geht. Das ist eine Gleichheit, die ins Gegeneinander führt. Gut, ich habe schon gesagt, nicht one woman, jetzt zeige ich mal nur. Erstmal nicht erstaunen, das sind Ägypter. Das hier ist ein alter Ägypter, das ist nämlich genau das Bild, das die Griechen übernommen haben für ihre Einzelkämpfer, wie ich sie gerade gezeigt habe. Sozusagen ein Fuß vorne, einer zurück, dann steht er irgendwie so da. Und die Frau dazu, man ahnt es, die ist nicht nackt, die hat hier unten, sieht man es, den Saum eines Gewandes, die ist bekleidet. Aber es ist ganz klar, dass auch bei der Frau wie beim Mann die Körperlichkeit im Vordergrund steht, sozusagen eine Art nackte Assoziation mitgefeiert wird, also dieser Körperkult, der gilt da auch. Und bei den Griechen, wenn die dann um 700 diese ägyptischen Muster übernehmen, sehen die Ägypterinnen so aus. Die hat hier wieder, wenn man genauer hinsehen könnte, sozusagen noch etwas an, man ahnt es nicht. Und was machen die Griechen? So, der Körper wächst sozusagen aus einem Säulenstumpf raus. Hier unten sieht man die Zehen rausgucken. Und ansonsten hier ein unglaublich fein plissiertes Gewand oben drüber. Die griechische Frau hat an diesem Körperbild überhaupt keinen Anteil. Das heißt, sie hat an all dem, was den Männern in ihrer Gesellschaft wichtig ist, überhaupt keinen Anteil. Die Frau ist hier eine Art Kleiderständer in Säulenform und das feine Gewand soll zeigen, wie viel der Mann springen lassen kann, um sich so ein teures Gewand leisten zu können für die Frau. Also wir sehen, da ist was schiefgegangen und wir werden dann aber auch noch sehen, wie sozusagen das Bild dann in der Demokratie ausschaut. Diese Leute, wie wir sie gerade gesehen haben, die haben, sind politisch einfach organisiert, die haben auch eine Volksversammlung, die beschließt auch wirklich über Krieg und Frieden, hat aber sonst insofern wenig zu sagen, weil die ganze Macht liegt bei einem Adelsrat und liegt bei hohen Beamten, die sich sozusagen gegenseitig ergänzen. Wer ein hoher Beamter ist, wandert in den Adelsrat und die paar wenigen Familien, die das untereinander ausmachen können, bestimmen auf die Weise fast die ganze Politik. So geht es natürlich auf dem Weg zur Demokratie nicht weiter. Deswegen zeige ich jetzt den nächsten wesentlichen Schritt. Kann man ein bisschen was erkennen? Es sind zwei Reihen von Kämpfern mit Schildern und Speeren, die aufeinander losgehen. Das sind sogenannte Hopliten. Die sind eng verzahnt. Mit der einen Schildseite decke ich sozusagen meinen Nebenmann. Der Nebenmann deckt wieder mit seiner halben Schildseite mich. Das heißt, es ist kein Einzelkämpfer-Dasein mehr. Jetzt entsteht schon eine Art Gemeinschaft. Die Leute sind verzahnt ineinander. Und was für unsere Zwecke das Wichtigste ist, das sind keine Adligen. Das sind mittlere Bauern. Also, man merkt, dass hier etwas Wesentliches stattfindet. Ohne den Adel kann man auch in Zukunft sozusagen keinen Krieg führen, aber ohne die kann man auch keinen mehr gewinnen. Die sind jetzt also als neuer Faktor da in der Polis, aber es hilft nichts, die finden politisch nicht zusammen. Deren Situation ist, dass die einfach da, wo sie in Attika wohnen, haben die einfach nach wie vor ihre reichen Nachbarn neben sich. Und die sagen ihnen schon, was zu tun ist. Und die sagen ihnen auch, wenn sie irgendwie leihen müssen, wenn mal die Ernte zu knapp ausgefallen ist, ob sie was kriegen oder nicht und zu welchen Bedingungen. Das heißt, auch wenn die hier jetzt schon begreifen, wir gehören zusammen, schaffen die es nicht, das politisch irgendwie auf eine Bühne zu heben. Und jetzt beginnen wir den Sonderweg Athens. Das hat jetzt auch noch sozusagen für alle gegolten, weil jetzt passiert etwas, was im Grunde wirklich schwer zu verstehen ist. Athen leidet lange Jahrzehnte unter extremen Adelskämpfen im Innern. Die Leute sind mit den Nerven fertig, die sind ausgeblutet, Ernten werden zerstört, einfach in diesen adligen Fraktionskämpfen. Und da kommt jetzt jemand, von dem es unbegreiflich ist, nachdem nie jemand in einem Kreuzworträtsel fragt, der bräuchte jetzt einen Trommelwirbel. Der Mann heißt Kleisthenes. Hat wirklich keine Sau hier gehört, das ist ein Jammer. Diesem Kleisthenes gelingt es um 500, die Leute in Athen von einer Reform zu überzeugen, die so kompliziert ist, dass sie Studierende sofort nach der Prüfung wieder vergessen haben. Bis heute. Und wenn man irgendwie sich überlegt, dass jeder kleine Habenichts, völlig ungebildete Leute damals, von dieser Lösung überzeugt werden musste, dass praktisch die Leute in der Volksversammlung einzeln, die mussten da dafür sein. Man kann sich's nicht vorstellen, wie man das an die einzelnen Leute hingebracht hat. Und ich habe deswegen auch keine von dieser Reform, nichts aus dem DTV-Geschichtsatlas rauskopiert. Das sieht zu professionell aus. Ich habe sozusagen auch versucht, in den Sand zu malen. So. Herrlich. Es ist im Grunde viel einfacher, als man denkt. Athen besteht aus sozusagen Stadt, da hat Kleisthenes sie davon überzeugt, wir bestehen doch eigentlich bloß aus drei Grobteilen. Stadt, aus einem Binnenland hinter der Stadt und aus Küstengebieten. In allen drei Teilen gab es adlige Großfamilien, die den Leuten das Leben zur Hölle gemacht haben. Jetzt hat er gesagt, von diesen drei Großgebieten teilen wir alles in 10 einzelne Teile auf. Das hier auch, das habe ich bloß nicht ausgeführt, und das hier auch. Also, jedes Großgebiet hat 10 Teile und jetzt kommt's. Jetzt gründen wir neue Einheiten. Und zwar immer die 1 macht zusammen einen neuen Stamm, eine Fühle. Immer die 2 macht zusammen die nächsten und so weiter. Bis wir 10 Fühlen haben. Und diese 10 Fühlen, und das ist jetzt das, wo spätestens jeder alles vergisst, weil jetzt kommt eine neue Zahl ins Spiel, die schicken je 50 Mitglieder in einen neuen Rat nach Athen. Dieser neue Rat, der wird in Zukunft sämtliche Tagesordnungspunkte der Volksversammlung vorberaten. Das ist sozusagen eigentlich die große Scharnierstelle auf dem Weg zur Demokratie. Jetzt zeige ich nochmal, bevor wir zu den Konsequenzen kommen. Moment, wo ist er? Hier. Hüftknick und Demokratie, das ist nämlich zeitgleich. Wenn wir uns jetzt überlegen, diese kleisthenische Reform hat bewirkt, dass die Leute, die sich früher nie gesehen haben, die sind jetzt bunt zusammengewürfelt, die kommen aus allen Teilen des Landes, treffen sich, lernen sich zum ersten Mal kennen, sagen, ja, und wie ist das bei euch so? Ja, es gibt's ja nicht, bei uns ist ähnlich und so. die müssen Arbeitsgruppen gründen, damit sie in diesen Rat können und dann dort sagen können, so, und wir finden, in der nächsten Volksversammlung muss da und da drüber gesprochen werden. Das heißt, das, was früher die Leute vereinzelt, sozusagen als Bauern, wie auch immer, da in diesen Landgebieten für ein Leben geführt haben, das wird jetzt ein Organismus. Das Ganze wird zum ersten Mal wirklich ein System. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, der hier, der alte Muskelmann, den wir gesehen haben, war wirklich eine Addition von Höchstleistungen. Ein Muskel neben dem anderen ist auf Höchstleistung angespannt und zusammengeschraubt. Der hier, der leistet es sich sogar, mit Stand und Spielbein wieder irgendwo mal locker zu lassen. Der steht einfach nur so da, weil inzwischen ist vollkommen klar, dieser Hüftknicks bewirkt von den Zehen bis rauf zur Fontanelle Zug gegen Zug, Zug gegen Zug, Zug gegen Zug. Du kannst nichts machen in diesem Körper, ohne dass es Konsequenzen auf ein anderes Körperteil hat. Das ist eine Erkenntnis, die zeitgleich stattfindet. Du machst aus deiner Polis einen Organismus und du erkennst den Körper in all seinen Bedingungen. Hier gehört was zusammen und nichts kann man tun in einem Teil, ohne dass es Auswirkungen hätte auf das Gesamte. Wir sind jetzt schon fast in der Demokratie angelangt. Das war der wesentliche Schritt. Was jetzt noch fehlt, eine Kleinigkeit, eine super existenzielle Krise wie die Perserkriege. Die werde ich jetzt nicht erzählen. Keine Sorge, es gibt zwei Höhepunkte, die man teilweise im Kino sehen kann. 490 die Schlacht von Marathon, 480 die Schlacht von Salamis. Was passiert? Der persische Großkönig sagt den Griechen, gebt auf, jetzt kommen wir. Die Griechen sagen, nein, komm ruhig. Unglaublich, das wäre genauso, als ob ganz Europa Luxemburg sagen würde, gebt auf, und die sagen, nein, kommt ruhig. 490 die Schlacht beim Marathon, wir kennen ja den Marathonlauf, da landen die also an der Ostküste Attikas, die Perser, und werden gegen jede vernünftig anzunehmende Hochrechnung besiegt von den Athenern. 10 Jahre lässt sich der Großkönig daraufhin Zeit, um wiederzukommen, sagt, sowas passiert mir nicht wieder. Dann gerät er in den Sund von Salamis, wo die frisch gegründete athenische Flotte, in der lauter kleine Leute rudern, zum ersten Mal in der Weltgeschichte, dass kleine Leute den Ausschlag in einer Schlacht geben. Und der Perserkönig wird platt gemacht, zum zweiten Mal. Jetzt haben die Leute, die beim Marathon gewonnen haben, das waren die Hopliten von eben, die wir gesehen haben, die Männer mit Speer und Schild, und die kleinen Leute mit dem Ruder, haben zweimal hintereinander sozusagen ihren Organismus gerettet, ihren neuen. Die sind vor Stolz geplatzt. Es hat 15 Jahre gedauert, dann ist jemand gekommen, der Mann, den kennen wir auch nicht aus dem Kreuzworträtsel, Ephialtes, der ist nämlich sofort umgebracht worden, nachdem er seine Idee umgesetzt hatte, und hat den Rat auf dem Areopag entmachtet. Das war der athenische Adelsrat. So, jetzt hatten wir nur noch praktisch diesen kleisthenischen Rat und die Volksversammlung. Es war kein mächtiger Adelsrat mehr dazwischen. Der Gehilfe von Kleisthenes, den kennen wir besser, Perikles, der leitet jetzt sozusagen die nächsten, ja fast Jahrzehnte, 15 Jahre auf jeden Fall, ist er vollkommen unumstritten, die athenische Demokratie. One man, one vote. Jetzt konnte es losgehen. Jetzt ging es eben darum, vergolden wir die Ziegel vom Tempelchen oder bringen wir die Einwohnerschaft einer ganzen abtrünnigen Insel um. Es war jeden Tag was Neues, Spannendes, wobei man sich natürlich nicht jeden Tag getroffen hat, sondern etwa alle 10, aber das ist auch immerhin eine Menge. Knapp noch zu Unterschieden zu heute. Es gibt keine Stellvertretung. Das liegt auf der Hand. Wenn da alle Leute reingehen und Thema für Thema abstimmen, ist es natürlich kein Parlament von Volksvertretern, sondern es ist eine direkte Demokratie. Genauso wenig gibt es Parteien. Es gibt auch keine Parteiprogramme. Das heißt, man wählt nicht en bloc sozusagen die Sozialpolitik und die Rüstungspolitik, sondern Thema einzeln für einzeln. Es gibt, daher auch der Name aus der Zeit, Demagogen, die heißen wörtlich Volksführer, ein ganz großes Thema auch in der Aufarbeitung der Demokratie später. Das sind Leute, die finden förmliche Rednerschulen in Athen. Dort lernt man, wie man den Leuten etwas verkauft und auch teilweise wirklich wortwörtlich, wie man sie über den Tisch zieht. Das ist dort Lehrinhalt. In der Komödie auch ein großes Thema zu der Zeit. Dann, wer zum Beispiel in so einer Versammlung sich irgendwie begeistern lässt und Krieg beschließt, der kann nicht nach Hause gehen und sagen, schauen wir mal, was da draus wird. Der muss nach Hause gehen und muss selbst das Schwert vom Kamin runterholen und polieren. Der muss selbst sein Ruderblatt suchen, weil man kann nichts delegieren. Alles, was man beschließt, muss man letztendlich selbst machen. Das ist natürlich was ganz was anderes als bei uns heute. Ja, wenn wir was selbst machen, haben wir Bürgerinitiativen, die versuchen, was zu verhindern in der Regel. Dann, es werden auch keine Steuern eingenommen. Das ist auch klar, dass praktisch, da ist der Athener zu stolz. Seins ist seins, da gibt er nichts her. Die müssen sich ernähren praktisch von dem, was Bundespartner für einen Sieb und gegen die Perser einbezahlen. Da ist Athen Führungsmacht und von diesem Geld leben die Athener. Wir dagegen haben natürlich den Anspruch, dass der Staat mehr oder weniger eine Art Rundumversicherung fürs Leben bietet. Athenern vollkommen fremd. Wie hat man das ausgehalten? Den Entscheidungsdruck. Andauernd muss ich irgendwie was entscheiden, was vielleicht auch über meine eigene Hutschnur geht. Es gibt sozusagen Coaches, Psychologen, und das sind die Theaterdichter. Das Theater, also Drama, heißt eigentlich nur Handlung. Theaterdichter bieten praktisch so eine Art Affektabfuhr. Das sagt auch Aristoteles später mal, das Theater ist die Reinigung der Bürgerschaft von Affekten. Dort werden die unmöglichsten Handlungskonflikte dargestellt und die Leute erleben auf der Bühne, wie schmerzhaft es sein kann, Entscheidungen zu treffen. Und auch wenn es wie in den Mythen ja oft schlecht ausgeht, weinen die Leute am Ende, liegen sich in den Armen und sagen, ja, so ist das Leben und gehen nach Hause. Aber erst nachdem sie einen Preis verliehen haben, weil so viel Homer ist ihnen auch geblieben. Ich komme zum Ende, und zwar zur Finanzierung des Ganzen. Ich habe es gerade schon angedeutet, finanziert wurde diese Demokratie vor allem über einen sogenannten Seebund, in dem eine ganze Reihe von Bündner, um Schutz vor den Persern zu bekommen, eingezahlt haben. Dieses Geld haben die Athener schlicht und einfach nach Athen geschafft, haben davon die Akropolis aufgebaut und sich selbst Diäten bezahlt. Diäten. Man kann sich vorstellen, wenn jemand alle 10 Tage als normaler Handwerker in die Volksversammlung den ganzen Tag geht, das ist ein heftiger Verdienstausfall. Und deswegen hat man sich ungefähr in der Höhe dessen, was man als Handwerker am Tag verdienen kann, Diäten ausbezahlt. Das alles, dieser laufende Betrieb, sozusagen mit fremden Geldern. Das hat den Leuten gestunken und entsprechend viele haben immer wieder versucht abzufallen. Diese Abfallversuche haben zu den Skandalen geführt, weswegen die athenische Demokratie heute teilweise auch noch skandalös ist. Es gab Situationen aufgeheiztester Debatten, wo beschlossen wurde, dass man eine ganze Insel, die Bewohnerschaft einer ganzen Insel umbringt. Es gab genau dasselbe, den Beschluss, die Leute umzubringen, in der nüchternsten rationalen Abwägung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Eine Kaltschnäuzigkeit, die sozusagen eigens bei DTV abgedruckt wird. Der Melia-Dialog zum Beispiel. Die Frage dahinter war nur, was nützt? Das war alles, was übrig geblieben ist. Was nützt der Herrschaft und was schadet ihr? Athen hat eine riesen Konkurrenzauseinandersetzung mit Sparta gehabt, der klassischen Adelsherrschaft in der Zeit, die sie nach 30 Jahren nicht gewonnen hat. Athen hat sozusagen nach 30 Jahren Krieg verloren, ist vollkommen zusammengebrochen und ist aus diesen Ruinen wieder auferstanden, wieder als Demokratie, wundert man sich. Also nach dem totalen Desaster ist man trotzdem wieder zu dieser Staatsform zurückgekehrt. Was davon geblieben ist, zunächst mal, ist, dass nach diesen ganzen Erlebnissen, diesen super nervenaufreibenden Erlebnissen, Philosophen wie Platon und Aristoteles angefangen haben, politische Theorie zu denken, mal zu sortieren. Was ist eigentlich Herrschaft? Und wie leben Menschen eigentlich am besten zusammen? Und das ist sozusagen die Geburtsstunde dessen, worüber Politik heute noch nachdenkt. Jetzt zeige ich Ihnen ganz zum Schluss noch einmal, wie die Frau am Ende ausschaut. Jedenfalls, wenn sie Göttin ist. Also, wir sehen, das ist jetzt sozusagen ungefähr auf der Schnittstelle zwischen dem Zusammenbruch und der wieder aufkommenden Demokratie. Sie ist noch nicht nackt, das passiert dann ungefähr 30, 40 Jahre später zum ersten Mal. Aber das Gewand, wie bei den Ägyptern, liegt so eng am Körper, dass praktisch der Eindruck der Nacktheit entsteht. Wichtig ist das nicht, weil das jetzt irgendeine Art von politischer Emanzipation bedeuten würde. Die Frau hat die ganze Antike über politisch nichts zu sagen, weil sie nach den Verfassungsvorstellungen der Zeit einfach nicht mitkämpft. Es gibt sogar während der Zeit in der Komödie mal einen Moment, wo eine wütende Frau sagt, ihr mit eurem bisschen Krieg, wir kriegen Kinder, das ist die Schlacht. Aber das hat sich nicht durchgesetzt. Was wir hier aber sehen, ist, dass am Ende sozusagen die Frau wenigstens in diese Feier des Körpers, die die Männer für sich bislang betrieben haben, vorgerückt ist. Ich würde sagen, das war's. Vielen Dank.